Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Viele Menschen sprechen über moderne Organisationen. Unser Gast heute gehört zu denjenigen, die das Thema Organisationsentwicklung über Jahre hinweg nicht nur theoretisch durchdrungen, sondern unternehmerisch erlebt, ausprobiert und weiterentwickelt haben, was auch heute unser Gesprächsthema sein wird. Sein beruflicher Werdegang begann ursprünglich im Lean Management und in der Unternehmensberatung. Doch als Mensch mit einem hohen Freiheitsdrang war das Unternehmerdasein quasi alternativlos und so gründete unser Gast gleich mehrere Unternehmen. Seine aktuelle Spielwiese ist Intrinsify, einer der bekanntesten Thinktanks für moderne Führung und Organisationsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Neben seiner Arbeit als Unternehmer ist unser Gast Autor, Speaker und Initiator verschiedener Formate rund um moderne Arbeitswelten und Führung. Mit Büchern, Vorträgen und Podcasts prägt er seit vielen Jahren die Diskussion darüber, wie Organisationen in einer komplexen Welt eigentlich sinnvoll funktionieren können. Danke für deine Zeit und schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen, Marc Poppenburg.
Dankeschön, freut mich auch. Grüßt euch.
Hallo, hallo.
Ja, sehr cool, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Haben wir noch irgendwas vergessen in deiner Vorstellung?
Nee, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Klang gut. Aber schon eine Weile her, ne? Wir haben, glaube ich, wann war denn die letzte Aufnahme?
Boah, ich glaube 2 Jahre bestimmt, wenn nicht 3 Jahre.
Ich hatte jetzt auch gedacht, sogar noch mehr, ja.
Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes zum ersten Gespräch. Ja. Marc, womit treibst du dich aktuell rum? Was beschäftigt dich?
Vor allem unser neues KI-System, das wir entwickelt haben und die Einführung in Unternehmen dieses Systems. Also das ist eigentlich gerade die Hauptbeschäftigung, wobei es davon natürlich oder damit verbunden natürlich unglaublich viele Verästelungen gibt und etliche kleine Projekte und Großprojekte und Aufgaben, die dann verbunden sind. Aber ich glaube, den Großteil meiner Zeit verbringe ich damit, mit potenziellen und aktuellen Kunden zu sprechen und damit die nötigen Rückmeldungen wieder zurück in unser Entwicklerteam zu geben, damit wir es weiterentwickeln können. Das ist das, was mich gerade am meisten beschäftigt. Und es ist extrem aufregend.
Ja, ist spannend. Vor allen Dingen, wenn irgendwie ChatGPT über Nacht die Version abdreht oder eine neue rausbringt, überraschend, ne, und nichts mehr funktioniert erstmal scheinbar. Ja,
das kann ich das gut Problem haben wir zum Glück nicht. Das haben wir, also okay. Weil es ja wirklich ein eigenes System ist, das wir dann nutzen und zig Abgesicherungen da drin sind. Also wir haben dann, glaube ich, eine Runtime, Online-Time von weit über 99%. Das ist zum Glück mit solchen Ausfällen wenig Probleme bisher.
Sehr gut. Deine Zeit als Influencer, hast du ja mal gesagt, die ist ja vorbei. Das hast du ja irgendwie mal eine Phase gehabt. Aber magst du uns trotzdem mal erzählen, wie so dein Arbeitsalltag ausschaut? Also wo arbeitest du? Wie arbeitet man so zusammen? Vielleicht für die Zuhörer, dass sie sich das ein bisschen vorstellen können, wie man da als Unternehmer in dem Umfeld arbeitet.
Also ich muss das korrigieren. Zeit als Influencer, wenn du dieses Wort nehmen willst. Ja. Die hat wieder gestartet. Also wir haben ja eine Content-Pause gemacht. Nicht nur ich, sondern komplett Intrinsify. Wir haben uns ja 5 Monate einfach den Stecker gezogen und nichts mehr veröffentlicht. Das ist aber wieder vorbei. Kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Jetzt gerade, wie sieht so ein Tag bei mir aus? So, ich bin irgendwann gegen typischerweise so 8:30, 9 am Schreibtisch in meinem Büro. Versuche ich, wenn es irgendwie geht, halbwegs fokussiert ein paar Sachen wegzuarbeiten. Das ist gar nicht so einfach, weil wir seit einiger Zeit jeden Morgen einen internen Call zur Abstimmung haben. Das haben wir so im Rahmen dieses ganzen Fokusprojekts eingeführt. Aber sobald der rum ist, kriege ich es eigentlich ganz gut hin. Und dann ist der Rest des Tages im Moment ziemlich gefüllt mit Telefonaten tatsächlich. Wie eben schon erwähnt, potenzielle Kunden, aktuelle Kunden. Bin regelrecht zum Sales.
Ja, zum Sales,
zum Vertriebler geworden.
Bist du dann nicht Teil des 5 AM Clubs? Oder wie sieht dann dein Morgen aus, bevor du um 8:30 auf der Matte stehst? Ich könnte mir vorstellen, dass du da dann Private Time hast mit Kids, Family, Sport, genau. Was auch immer da so ansteht.
Ja, also ich habe ja alle möglichen Phasen durch, wo ich morgens alle möglichen Rituale gemacht habe. Dann hatte ich wieder Phasen, wo ich keine gemacht habe. Im Moment ist das wieder so eine recht ruhige Phase. Ich bewege mich ein bisschen morgens, wenn ich aufstehe. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Und dann verbringe ich ein bisschen Zeit mit der Familie. An manchen Tagen fahre ich meinen Sohn zur Schule morgens. An den anderen Tagen macht meine Frau das. Und dann bin ich derjenige, der zu Hause noch ein bisschen aufräumt. Und dann fahre ich halt ins Büro. Also es ist recht unspektakulär gerade.
Ja, ist ja, danke fürs Teilen.
Kein großartiges Morning Ritual, das man sich jetzt irgendwie abgucken könnte.
Hm. Ja, okay. Genau. Ein ganz normales Leben. Wunderbar. Ja, gut, du hast ja schon die Steilvorlage geliefert und das war ja auch der Grund, warum wir dich jetzt wieder eingeladen haben. Es war ja, also zumindest ich, der euch ja auch folgt und dir und deinem Content, sehr offensichtlich, dass ihr jetzt wohl einen großen, eine große Veränderung vorangetrieben habt. Nach dieser Content-Pause, die jetzt, glaube ich, fast ein halbes Jahr war, ist jetzt zumindest der Name mal gefallen, Clarity, so heißt jetzt dieses neue Projekt. Eine Frage hast du schon beantwortet, das ist wohl ein eigenentwickeltes KI-System, das war jetzt mir zumindest bisher noch gar nicht so klar, was es ist. Aber genau, erzähl doch gerne mal den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie kam es dazu und was habt ihr jetzt gemacht?
Also, wir haben sehr, sehr früh selber angefangen, die KI einzusetzen. Und ich würde sagen, wir waren so Nutzer der ersten Stunde und haben auch recht früh echt Automatisierungspotenziale gehoben. Und dann drängte sich natürlich irgendwann die Frage auf, wie wird denn das wohl weitergehen in der Beratungsbranche? Wie ändert sich das? Wie wird Beratung zukünftig aussehen? Wie wird Personalentwicklung zukünftig aussehen? Wie wird unsere Akademie davon beeinflusst? Wofür geben die Leute zukünftig noch Geld aus? Was für Möglichkeiten bietet die KI, das, was wir jetzt schon tun, wirksamer zu machen, vielleicht günstiger zu machen, vielleicht schneller zu machen? Und was passiert, wenn wir da gar nichts machen? Das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir auch, finde ich, recht früh versucht haben, uns selbst ein bisschen zu kannibalisieren. Also wir haben versucht mit der KI, wir haben ja echt starke Inhouse-Entwicklungskapazitäten aufgrund unserer Online-Akademie im Haus. Das heißt, wir können recht viel selber leisten. Haben ja auch ein eigenes LMS schon mal gebaut in der Vergangenheit und haben dann angefangen, zunächst mal zu gucken, ob es möglich ist, die Art der Diagnose, die wir bis jetzt immer machen, euch ist das ein Begriff, also wir nennen das Profiling, Struktur- und Kulturmusteranalyse, also eine interviewbasierte Vorgehensweise zur Ergründung von Kulturmustern, von den Ursachen für die ganzen Probleme, die im Unternehmen existieren, ob das nicht möglich ist, das auch mit der KI zu machen. Und am Anfang war das alles mit der Hand am Arm und sehr rudimentär. Also wir haben ein System gebaut, das zunächst mal es schafft, die Interviews mit den Gesprächspartnern zu führen und dann die Ergebnisse in diesen Interviews quasi erzielt werden, im Hintergrund so zu konsolidieren, dass sie beim nächsten Gespräch als Erkenntnis zur Verfügung stehen. So wie wir das als Menschen auch machen würden. Am Anfang alles noch ein bisschen holprig, aber mit der Zeit wurde das immer besser. Und dann haben wir es zum ersten Mal bei Pilotkunden eingesetzt, schon letztes Jahr, und waren erstaunt, wie gut das funktioniert.
Das heißt, die Interaktion ist jetzt nicht mehr mit euch persönlich, sondern ihr gebt dem ein LLM oder irgendein KI-Tool und dieses Interview wird tatsächlich digital mit diesem Tool gemacht.
Richtig, genau. Und am Anfang war das, wie gesagt, mit der Hand am Arm, mit irgendwelchen Custom GPTs und so. Inzwischen ist das unser eigenes System mit einer durchaus anspruchsvollen Logik im Hintergrund, allen möglichen Datenbanken und Workflows, die da ineinander greifen, etliche Agenten, die miteinander sprechen, sich gegenseitig korrigieren und weiß der Teufel was. Und natürlich auch unserem ganzen Wissen und unseren ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit, aus den 15 Jahren, die wir das jetzt machen, die Muster, die wir da erkannt haben und so weiter. Und das System führt die Gespräche mit Mitarbeitern, wertet sie im Hintergrund aus und ist dann in der Lage, einen Bericht auszugeben, darüber, was im Unternehmen los ist und warum das, was los ist im Unternehmen. Und das hat uns selber ein bisschen, ehrlich gesagt, selber ein bisschen überrumpelt. Also wir hatten nicht damit gerechnet, dass das so gut ist, ne? Und ich war ehrlich gesagt auch einer der größten Skeptiker. Ich hab gesagt, also dieses Feingefühl, was man braucht, um diese Gespräche zu führen, das kann eine KI nicht leisten. Und wir haben es trotzdem probiert und ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Also Mustererkennung kann KI halt ganz gut und es ist halt ein Gespräch, bei dem bei dem die KI ja auch im Austausch mit den Gesprächspartnern Thesen aufstellt. Also die Mitarbeiter werden mit Thesen konfrontiert. Und wenn sie die bestätigen, dann kann man die bestätigte These natürlich als eine Beschreibung nutzen, die weiterverarbeitet wird. Und so ist das recht nah dran an dem, was ein Mensch tun würde. Auch mit großen Vorteilen, nämlich dass man zum Beispiel keine sozialen Kosten hat. Also jedes Mal, wenn ich ein Interview führe, projiziere ich ja meine ganze Innenwelt auf dieses Gespräch. Und natürlich kann ich das mit viel Übung verbessern und mir Mühe geben, dass ich da nicht so viel von meiner eigenen Vorstellung in das Gespräch reinprojiziere. Aber es bleibt natürlich immer ein Rest. Und auf der anderen Seite passiert das Gleiche. Mein Gesprächspartner sieht in mir vielleicht Ähnlichkeiten zu einem Onkel, den er vor Jahren immer gehasst hat, weil er ihm nichts erlaubt hat oder so. Und schon geht er in Widerstand und teilt nur die Hälfte von dem, was er teilen will. Also all solche Sachen fallen halt weg. Natürlich gibt es auch Nachteile, aber also long story short, wir haben schnell gemerkt, hier steckt Potenzial drin. Und das war nur der Anfang. Wir haben gesagt, okay, das irgendwie ist es möglich, heute mit KI Leistungen, die bisher nur durch Menschen erbracht werden konnten, zu erbringen, die aber nichts mit Automatisierung zu tun haben, im engeren Sinne, sondern die irgendwie darüber hinausgehen, die tatsächlich was mit der komplexen Seite zu tun haben. Und ich glaube, ihr kennt da meine Einschätzung. Auch heute würde ich nicht sagen, dass die KI selbst komplexe Probleme lösen kann. Aber sie kann Menschen Spiegel vorhalten, sie kann einem beim Denken helfen, sie kann einem Fragen stellen, sie kann einen provozieren, konstruktiv, sie kann Perspektivwechsel einnehmen und das auf eine Art und Weise, die echt beeindruckend ist. Und noch ein Satz zur Ergänzung, was dann passiert ist. Das war wirklich spannend, wir haben das dann bei Pilotkunden eingesetzt und dann haben die diesen Gesprächspartner einfach weiter genutzt. Also wir haben gesagt, hier führt mal so ein Gespräch, 30 Minuten, 40 Minuten, der interviewt euch und dann werden wir die Gespräche im Hintergrund konsolidieren und ihr kriegt dann eine Rückmeldung darüber, was bei euch im Unternehmen los ist. Und ohne dass wir es wussten, haben die diesen Gesprächspartner einfach weiter genutzt und haben dann gesagt, ja, das ist super, aber was auch super ist, wir haben jetzt irgendwie so eine Art 24/7 Intrinsify-Berater an der Seite, der uns total hilft, besser auf unsere Sachen zu gucken, auf unsere Probleme zu gucken, mir Perspektivwechsel anzubieten, mir zu helfen, an die Ursache von Problemen zu kommen und nicht nur auf der Symptomebene zu bleiben, das nächste Mitarbeitergespräch vorzubereiten, den Konflikt besser zu verstehen, den ich gerade mit einem Kollegen habe. Und da habe ich gesagt, ach du Scheiße, was ist denn hier los, ne? Was geht hier? Und wir haben dann eigentlich durch diese Rückmeldung unserer Kunden gelernt, dass das System noch viel mehr kann. Und wahrscheinlich habt ihr noch einige Rückfragen. Ich versuche mal zum Ende zu kommen. Wir haben jetzt also ein System entwickelt, das in unterschiedlichster Form eingesetzt werden kann. Es gibt aber zwei Haupt-Use-Cases. Das eine ist Diagnose, das andere ist ständige Begleitung und Beratung. Und dieses System macht letztlich Transformation und Personalentwicklung schneller, günstiger und wirksamer. Und damit sind wir jetzt am Markt.
Was ist da noch eure Rolle?
Gute Frage. Es gibt einerseits den nachvollziehbaren Wunsch und Bedarf von einigen Unternehmen, dass man da noch an die Hand genommen wird, dass man auch mal die menschliche Urteilskraft zu spüren bekommt. Und wir bieten in diesem Beratungsmodus, von dem ich gerade sprach, auch immer so eine Art Sparring, menschliches Sparring parallel dazu an. Das nimmt nicht jeder wahr, aber manche schon. Und bei den Diagnosen beispielsweise machen wir Human-in-the-Loop-Gespräche. Das hat mehrere Gründe. Gar nicht so sehr, dass wir versuchen sicherzustellen, dass die KI keinen Blödsinn macht, sondern hauptsächlich, weil man natürlich jegliches Gefühl für die Organisation verliert. Man hat ja, also wenn die KI das ganze Gespräch führt, dann ist das, ihr kennt das selber gut, dieses Gefühl, was passiert da gerade in diesem Laden? Das ist ja nicht nur Wissen, das ist ja nicht nur kognitiv, ne, sondern es ist irgendwie auch so ein Gefühl, das entsteht. Das geht einem natürlich ab. Und damit man danach nach dieser Diagnose mit dem Unternehmen vernünftig arbeiten kann, muss man irgendwie im Kontakt mit dieser Kultur sein. Und deswegen führen wir zusätzlich Human-in-the-Loop-Gespräche. Wir haben das jetzt bei einem großen Konzern durchgeführt. 550 Führungskräfte. Das kriegst du ja nie im Leben mit Menschen hin. Aber durch zusätzliche Gespräche kam mir trotzdem auch ein persönliches Gefühl zu diesen Ergebnissen, die rausgekommen sind. Und diese Kombination ist für mich ausschlaggebend. Ich glaube auch, also wenn man sich gerade die Entwicklung anguckt, meine Prognose ist, natürliche und künstliche Intelligenz zusammen, ne, dieses AI-Augmented Services wird ja auch gerade viel diskutiert, ist übrigens auch eine der größten Investmentkategorien im Moment. Also da fließt ja richtig Kohle rein. Nur in unserem Feld gibt es da meines Wissens noch sehr wenig, also im ganzen Transformations- und Personalentwicklungsfeld. Und da versuchen wir halt gerade Gas zu geben.
Ja, das ich find's super smart. Also jetzt mal zum Beispiel in dieser Analysephase, in dem einen Thema zu bleiben, diese Menschlichkeit, die wir da eigentlich immer einfordern, so ja, das muss ein Mensch machen, die brauchen wir ja nur, weil wir ein Mensch sind. Ne? Das heißt, ich muss das kompensieren, dass ich jetzt da in seine persönliche Privatsphäre reingehe und dafür brauche ich ein Gefühl dafür. Ne? Das braucht die KI gar nicht. Ne? Also entweder akzeptiert er das, dass er so im Chatbot redet oder nicht. Ja? Das, dieses eigentliche Manko, was man der KI absprechen würde, dass sie kann, braucht sie gar nicht. Würde ich jetzt mal sagen.
Ist schön auf den Punkt gebracht, finde ich auch, genau. Ja. Es ist eher unser Bedürfnis. Das passt auch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wenn ich nachher mit dem Unternehmen interagieren will, brauche ich auch noch ein Gefühl zu dem, was da los ist. Deswegen brauche ich die Human-in-Loop-Gespräche. Ja. Aber ansonsten ist das eigentlich gar nicht mehr nötig.
Und also die einzige Problematik, die ich sehe, dass und auch da ist der Mensch nicht perfekt, ne, dass der Mitarbeiter mir bei so Gesprächen, die so eine Analysephase bedarfen, so quasi Geheimnisse verrät. Und da ist jetzt die Frage, wie stark akzeptiert er diesen Chatbot, ne? Also wie hoch ist die Akzeptanz? Wenn es dem da so eine nahe Wirklichkeit, weißt du, der Herr Meier, der ist mit der Frau, ist der so, ne, und so verbandelt. Ob er das der KI sagt, weiß ich nicht. Es kann, wenn es jetzt ein familiäres System ist, eine wichtige Information sein, ne? Wenn du eine Analyse machst. Ne? Deshalb finde ich das elegant, dass man dann nochmal sagt, hey, nochmal Menschen mit rein, dass ihr auch irgendeine Ahnung habt, sonst habt ihr nur so ein wohlklingendes Pamphlet, wie man das halt so kennt von KI. Ne? Das klingt irgendwie plausibel, das ist alles richtig, ja, so in einer wohligen Korrektheit, ne? Aber man muss einfach da dahinter schauen, deshalb finde ich das schlau. Ja? Gefällt mir gut.
Wir hatten ja jetzt die Gelegenheit, das schon ein paar Mal zu verproben und das trifft auf sehr viel Resonanz, deswegen bin ich da relativ beruhigt. Und einer unserer Kunden sagte auch, wissen Sie was, wenn keiner zuhört, erzählen die der KI alles. Und da ist, glaube ich, was dran. Ich glaube, dein Punkt ist durchaus berechtigt. Also, und den nehmen wir auch ernst, deswegen machen wir in der Einführungsphase immer so Vertrauensgespräche, versuchen Mitarbeiter aus der Organisation zusammenzubringen, die ein hohes Ansehen genießen und Vertrauen genießen, stellen denen das vor, erklären denen das. Die ganze Datenschutzkiste ist natürlich auch wichtig, ne? Und da, also wie ihr euch vorstellen könnt, ne, der Konzern hat uns auseinandergenommen, der erste, der mit uns zusammengearbeitet hat. Und zum Glück befriedigen wir da alle Anforderungen, die man heute so befriedigen muss, mit Server in Europa und die LLMs werden nicht trainiert, die da im Hintergrund arbeiten, bla bla bla. Das ist alles abgesichert. Wir haben unseren eigenen externen Datenschutzbeauftragten. Also es ist interessant, mit was für Sachen man sich so beschäftigen muss. Und das hatten wir natürlich vorher alles nicht auf dem Schirm, aber haben wir jetzt alles etabliert. Und das muss man schon tun, damit das Vertrauen da ist, damit solche Informationen auch geteilt werden, dass die Mitarbeiter sich darauf einlassen. Aber wir hatten bei einer anderen Firma 80%ige Beteiligungsquote, wo vorher, da hat keiner mehr irgendwelche Umfragen mitgemacht. Ne? Die waren sowas von müde. Und jetzt haben 80% mitgemacht und wir hatten innerhalb von 2 Wochen die Ergebnisse. Also das ist einfach der Kracher. Ja. Ne? Es geht so schnell und es geht so.
Und in größerer Masse wahrscheinlich, ne? Weil ihr einfach quasi 500 Leute interviewen könnt ohne Zeitverlust.
Aber was ist jetzt, wenn es da was rauskommt, was die Organisation gar nicht hören will? Dann bleibt es wie früher. Dann ist dann da die Tür. Ne? Also das glaube ich, wenn die KI so gnadenlos ist in der Mustererkennung, was ich dir zutraue, das ist auch ganz schön hart, ne? Glaube ich.
Ja, und im Moment ist es auch so, da sind wir noch ein bisschen am Feinjustieren. Noch haben wir keinen einzigen Ergebnisbericht ohne Begleitung rausgegeben. Also wir haben das erklärt, wir haben das eingeordnet, wir haben das diskutiert. Ne? Wir haben das manchmal vorgestellt, wie wir es früher gemacht haben. Manchmal eher so als gemeinsame, ich habe einen Workshop gemacht bei einem Kunden von uns, da habe ich das Ergebnis da so hingestellt. Und dann haben wir uns das gemeinsam angeguckt. Nicht von wegen, das ist mein Ergebnis, sondern das ist ja euer mit der KI erarbeitetes Ergebnis. Lasst uns mal gemeinsam dran abreiben. Das heißt, es ändert auch so ein bisschen, es kann, und in die Richtung gehen wir gerade, es kann die Dynamik der weiteren Arbeit beeinflussen. Also wie man dann mit den Ergebnissen umgeht. Ist nicht mehr genauso, wie wir es früher gemacht haben. Und ich glaube, das wird noch stärker in diese Richtung gehen. Und trotzdem, es bleibt dabei, es sind sensible Informationen und gerade weil gute Ursachen ermittelt werden und damit auch Themen auf den Tisch kommen, die man bis jetzt nicht so intensiv besprochen hat oder gar nicht besprochen hat, bleibt es natürlich eine interessante Dynamik. Und da passt auch wieder deine Frage, David, da kommt der Mensch ins Spiel, da kommt die Dynamik der Auseinandersetzung in Gegenwart vieler in Workshops zum Tragen.
Also ich hatte jetzt drei Gedanken, die du, als du das so alles erzählt hast, ein paar davon haben sich dann auch, glaube ich, schon wieder relativiert, aber sag mal, das eine ist, ich glaube, dass es, und das kann ich auch an mir selber beobachten, natürlich auch eine gewisse Angst vor der KI, ne? Das ist jetzt neu, man weiß nicht, was es macht, wird es einen ersetzen oder nicht, natürlich ist da auch eine Neugierde da, aber ich glaube, dass es schon auch eine, wenn man es jetzt sehr psychologisch ausdrücken will, nicht integrierte Angst da ist, ne? Also wieso sollte ich mit einer KI interagieren, wenn die mir nachher irgendwie was wegnimmt? Jetzt habt ihr das natürlich clever gespielt, weil ihr seid ja sozusagen Beratung, ne? Ihr nehmt ja dann niemandem die Arbeit weg, sondern ihr macht euch, ihr habt euch sogar selbst
kannibalisiert.
Nicht Cannabis.
Ja. Überflüssig gemacht.
Überflüssig gemacht, ja, genau. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das in der Zukunft nochmal ein Riesenfeld wird, wie eigentlich, also welche Voraussetzungen es braucht, um sinnvoll mit so einer KI zu interagieren, ne? Was das eigentlich bedeutet und was das mit uns macht, psychologisch. Das ist ja ein komplett neues Feld, das wissen wir noch nicht. Kann alles gut gehen, aber finde ich trotzdem ein spannendes Feld, was man, glaube ich, mitdenken sollte. Was mich zum zweiten Punkt bringt, glaube ich, Professor Dr. Oliver Hoffmann, der hat ja diese steile These aufgestellt, dass die Zukunft psychologisch ist, ne? Und da kann ich schon ein bisschen was abgewinnen, dass das eine Fähigkeit ist, die wir uns jetzt halt selber berauben und dass es da, glaube ich, viel braucht in der Zukunft, um diese psychologische Komponente wieder weiter zu trainieren.
Da würde ich gerne was zu sagen, weil was ich bemerkenswert finde ist, und ich erlebe das teilweise sogar bei uns intern und da bin ich dann immer sehr wachsam, für was für Dinge Mitarbeiter die KI nutzen. Also manchmal wirklich für Fragen, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage und denke, wenn du das jetzt noch ein Jahr lang so machst, dann hast du jegliche kognitive Fähigkeit abtrainiert, weil du dir einfach nur noch sagen lässt von der KI, was du machen sollst. Also da sehe ich auch ein Riesenrisiko und ich glaube auch, dass sich da die Spreu vom Weizen trennen wird. Es ist ja unbestritten, finde ich zumindest, dass KI eine unfassbare Veränderung noch bringen wird. Also man muss sich ja nur die ganzen Zahlen an. Ich habe letztens mal recherchiert, 89% waren es, glaube ich, aller Venture-Capital-Deals im Moment. 89% sind KI-Deals. Das muss man sich mal reinziehen. Das Geld, das jetzt gerade in die KI fließt und diese Data-Center-Investments, die jetzt stattfinden, allein 2026 ist das Volumen dieser Investitionen größer als das Manhattan-Projekt, der Marshall-Plan, alle Apollo-Missionen und, was war das andere noch? Irgendwas anderes, ich glaube, ich habe es vergessen. Alles zusammengenommen. Das ist krank. Das ist nicht wie die agile Welle, ne?
Nein.
Das kann man nicht vergleichen. Das ist ein anderes Spiel. Und das wird nicht weggehen und es wird nur besser ab dem heutigen Tag. Auch nicht, ihr wisst ja, wie skeptisch ich gegenüber dieser ganzen Neuigkeitsdramatisierung bin, grundsätzlich. Bei KI sehe ich das ein bisschen anders. Also das wird einen wahnsinnigen Impact haben. Und zurück zum Punkt. Ich glaube eben, dass wir dabei aufpassen müssen, dass wir unsere menschliche Urteilskraft nicht verlieren. Und die Unternehmen, die einfach nur blind KI einführen, um zu automatisieren und keine Sensibilisierung dafür aufbauen, wie man KI sinnvoll nutzt, die werden ihre Organisation verdummen und im Zweifel noch die jungen Leute rausschmeißen, die das Zukunftspotenzial darstellen. Und Clarity ist für mich da auch eine Lösung, weil Clarity, wenn ihr damit chatten würdet, würdet ihr sofort merken, sagt halt nicht, was du tun sollst, sondern Clarity stellt dir Fragen, bietet dir Perspektivwechsel an, bohrt nach, stellt Hypothesen auf. Also es macht genau das Gegenteil. Es hilft dir beim Denken. Es baut deine Denkfähigkeiten aus. Es schärft deine Urteilskraft. Es differenziert. Und aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Schlüssel. Und das können auch andere, da werden auch andere noch drauf kommen, das so zu machen. Aber da sehe ich eine Stärke von Clarity im Gegensatz zu diesen generischen KI-Modellen, weil man eben nicht so schnell in diese Falle tappt.
Ich habe es jetzt, glaube ich, schon, ich weiß nicht, 10-mal in diesem Podcast gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, das wird nicht weggehen. Ich bin auch total technologieoffen und freue mich über diesen Fortschritt. Ich glaube, dass es wie immer integrativ sein wird. Also es wird einfach eine Ergänzung geben, es wird andere Fähigkeiten brauchen, es werden neue Geschäftsfelder darum entstehen. Es wird nicht, es natürlich wird es Arbeitsplätze weg rationalisieren, aber dadurch werden 100 Millionen neue Sachen entstehen. Mein Punkt ist immer nur, wenn wir uns die Fähigkeit abtrainieren, wie wir dahin kommen, dass wir diese Fähigkeiten haben, die wir brauchen, und das tun wir gerade, dann haben wir ein Problem. Mein Beispiel ist immer mit der Softwareentwicklung, weil ich daherkomme. Du kannst keinen, du, es ist keine gute Strategie, jetzt kein Junior-Entwickler wegzurationalisieren. Das kann eine KI, aber du brauchst diese Erfahrung, um irgendwann Senior-Entwickler zu haben, die halt sowas orchestrieren können. Das kannst du nicht von der Pike auf lernen. Also die
Das Schöne
Voraussetzungen,
ist,
die man jetzt braucht, ne, die sind,
ja.
die verschieben sich und die werden immer nur noch anspruchsvoller. Und das, den Weg muss man halt gehen.
Volle
Das
Zustimmung.
Schöne ist, dass die Problematik von Konzernen, die bisher in diesen Maschinendenken, Effizienzdenken festgehangen sind, die werden jetzt noch stärker bestraft, ne? Weil die jetzt KI als Effizienzmittel, als Automatisierung einsetzen und ich habe es auch schon oft gesagt, auf den Punkt gebracht, eine KI ist nicht für Automatisierung da. Also Automatisierung ist wenn dann. Prozesse, ja, wir müssen unsere Prozesse automatisieren. Da braucht ihr keine KI, da braucht ihr eine vernünftige Programmierung. Wenn dann Bedingungen, dann kann man das automatisieren. Ja? Aber eine KI ist nicht deterministisch, da kommt nicht immer dasselbe raus. Und du wirst ja immer dasselbe haben mit deinem Prozess, oder? Ja, so. Und die das nicht verstanden haben, die haben dann ein Problem. Und die werden jetzt massiv bestraft, weil die fangen dann an, genau das zu tun, was der David beschreibt, nämlich Juniors auszustellen und ihr Potenzial für die Zukunft nicht mehr zu nutzen. Und da bin ich ein bisschen guter Dinge, dass diese Situation, die da gerade stattfindet, diese Unternehmen einen Vorteil einräumt, ja, die sich auf sowas einlassen.
Also ich würde dir zum Teil widersprechen. Ich glaube schon, dass sich auch mit den LLMs, um jetzt spezifisch zu sein, also nicht KI grundsätzlich, LLMs, auch Tätigkeiten automatisieren lassen, die ausschließlich blau sind, solange da immer noch mal, also wenn ich denke jetzt an, was ich, die Angebotsunterlagen, die wir jetzt rausschicken, das machen wir alles mit KI und das ist eine Form von Automatisierung und da wird, wo ich früher 3 Stunden für gebraucht habe, brauche ich jetzt 10 Minuten. Das ist schon für mich eine Verschlankung und Automatisierung blauer Tätigkeiten. Ich bin aber bei dir. Natürlich muss man dabei aufpassen. Und wenn man die Wahrscheinlichkeitsbedingungen nicht berücksichtigt, die du gerade angesprochen hast, dann kann man in die Falle tappen.
Ja, der Hebel ist ja ein ganz anderer, ne? Also der Hebel, den du es gerade beschrieben hast, ne? Von irgendwie 3 Stunden auf 10%, ne? Dann haben wir 5x. Aber wenn wir jetzt halt das als Werkzeug für menschliches Denken hernehmen, so wie du es beschreibst, ich mich Fragen stellen, mich challengen, dann behaupte ich, da haben wir ein 100x drin. Also über die gesamte Organisation drüber. Weil es einfach so viel besser wird. So viel besser und so viel qualitativ und die Leute lernen dabei noch. Also sie entwickeln sich selber weiter noch. Also die KI boostet die Guten noch mehr. Ja, Schere geht auf. Ja, massiv.
Genau, das würde ich auch nur noch mal verstärken wollen. Ich glaube auch, dass ich schreibe tatsächlich auch just gerade an einem kleinen Post oder Artikel, bei dem ich versuche, meine Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, dass das ein Verstärkerphänomen sein wird, so wie du sagst. Also Unternehmen, die viele Prozesse haben, die sinnlos sind, werden jetzt Prozesse automatisieren, die sinnlos sind. Das bringt natürlich gar nichts. Es spart zwar ein bisschen Zeit, aber der Prozess war trotzdem nicht gut. Die Unternehmen, die viel Bürokratie haben, werden jetzt einfach noch mehr unmündige Mitarbeiter mit KI haben. So, super. Aber diejenigen, die ein schlaues Organisationsdesign haben, bei denen wird das ein gigantisches Potenzial entfalten, da bin ich mir sicher. Und deswegen glaube ich auch, die Schere geht weiter auf. Und das Potenzial, das perspektivisch entsteht, ist auch insofern interessant, weil je mehr Mitarbeiter einen größeren Teil ihrer Arbeitszeit mit komplexen Problemen verbringen, desto mehr Entscheidungen müssen sie ja treffen. Je mehr Entscheidungen sie treffen müssen, desto wichtiger ist es, dass sie die gesamtunternehmerischen Interessen im Blick haben. Je wichtiger es ist, dass sie die gesamtunternehmerischen Interessen im Blick haben, desto wichtiger ist es, dass ich ein Organisationsdesign habe, das Mitarbeitern erlaubt, Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen. Jedes falsche Anreizsystem, jede falsche Teamstruktur, jede falsche Abteilungsgrenze wird genau diese Entscheidung schlechter machen und damit wieder als Verstärker fungieren. Also jetzt ist es wichtiger denn je, auf ein Organisationsdesign zu achten, das sinnvolle gesamtunternehmerische Entscheidungen erlaubt, weil die immer mehr in die Organisation rein diffundieren werden. Also immer mehr am Ort des Geschehens getroffen werden als früher, weil eben immer weniger Zeit für das Blaue notwendig sein wird.
Und diese brauchbare Illegalität, die es früher gab, die gibt's heute auch. Aber da sehe ich die Gefahr, dass die sich komplett entkoppelt vom Unternehmen. Also wenn dann so ein brauchbar illegales Hochleistungsteam, wie Woland das beschreibt, dann Vollgas mit einer Shadow-IT arbeitet, also das entkoppelt sich vom Konzern, weil die zu schnell, zu gut, zu irgendwas sind, ne? Also das birgt massive Gefahren. Selbst die, die gut sind, die in so dysfunktionalen Strukturen drin sind, also das kriegen die nicht mehr aufgefangen. Eine Führungskraft kann gar nicht so aktiv wegschauen, wie sie es müsste, damit die wirksam sein können oder voll ihr Potenzial entfalten können.
Ja.
Ich hatte vorhin ja noch einen anderen Punkt, den ich gerne nochmal ansprechen möchte, weil jetzt bei den verketteten Gesprächen, bei den Interviews, die ihr jetzt mehr oder weniger, ich sag mal, automatisiert habt oder von euch als Persona unabhängiger gemacht habt, ein wesentlicher Faktor, den der Mensch hier hat, ist ja Mimik, Gestik, Körperwahrnehmung zu spüren und zu sehen. Ne? Ich meine, der Mitarbeiter kann mir alles erzählen, aber ich merke, Moment, irgendwas, da stimmt was nicht. Also da will ich nochmal reingehen. Das kann ja eine KI nicht. Jetzt habt ihr vielleicht den Vorteil, dass ihr über die Masse, weil ihr 500 Gespräche führen könnt, trotzdem auf den gleichen Punkt kommt. Das würde mich aber noch interessieren, ob ihr da, also wie ihr glaubt, dass da die Kompensation stattfindet, weil von der Qualität der Ergebnisse her seid ihr ja wohl offensichtlich zufrieden.
Genau, sind wir, aber dem Punkt muss ich uneingeschränkt zustimmen. Das ist so. Und also diese Qualität geht einfach verloren. Ich glaube, ein Stück weit wird das dadurch kompensiert, dass die Mitarbeiter bei dem Gespräch mit der KI auch für die KI mitdenken. Das kennt ihr von euch selber. Wenn ihr KI nutzt, kompensiert ihr teilweise den Mangel menschlicher Qualitäten dadurch, dass ihr etwas anders erklärt, dass ihr noch mehr von eurer Gefühlswelt teilt und sagt, ja, du musst dir vorstellen, das ist, ne, also ich glaube, dass der Mitarbeiter, das wird nicht jeder tun, aber manche Mitarbeiter, die ja, wenn die merken, das ist für mich der entscheidende Punkt, wenn die merken, dieses Werkzeug ist eine Gelegenheit für mich, einen positiven Beitrag zu meinem alltäglichen Arbeitserleben zu leisten. Dann werden die auch versuchen, die KI so zu nutzen, dass das am Ende einen positiven Beitrag fürs Unternehmen hat. Und das ist ja bei jeder Intervention, bei jeder Maßnahme so, bei jedem Change-Prozess. Wenn ich dem Braten nicht traue, dann manipuliere ich ihn zu meinen Gunsten. Wenn ich dem Braten traue, dann versuche ich, nützlich zu sein für die Organisation. Und deswegen hat das für mich viel mit Framing zu tun, viel mit dem Aufsetzen zu tun, mit dem Vertrauensaufbau am Anfang, Gespräche mit dem Betriebsrat. Ne, alles Dinge, die wir jetzt durchhaben, die wir kennenlernen durften über die Skepsis, die am Anfang logischerweise da war, und machen inzwischen gute Erfahrungen damit. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, nee, kommt uns nicht ins Haus. Und das wäre wieder bei der Schere. Meiner Meinung nach. Also das sind auch die, ich habe letztens, ich war bei einem Workshop, da sagte ein Teilnehmer, wir haben jetzt gerade KI-Verbot erteilt. Also nicht er, war da natürlich vollkommen gegen, aber sein Chef, sein Management hat jetzt KI-Verbot erteilt, grundsätzliches.
Super Regel.
Ja. Auch das Internet ist auch verboten dann, oder?
Genau, das kommt als nächstes.
Ja, genau. Was machen die? Sind ja, die, spannend. Tun die Särge herstellen oder was machen die? Oder so? Das kann mir kein... Ich kann mir kein Dings vorstellen, wo das Sinn machen würde. Ne? Also irgendwie Steinmetz, keine Ahnung, jahrtausendaltes Wissen oder so.
Ich habe letztens einen ganz coolen Post gelesen von dem Alex Formosi, den kennt ihr vielleicht. Der sagte, heute gibt es ja auch noch Unternehmen, die mit einem Faxgerät erfolgreich sein können und ohne Internet. Gibt es wirklich. Aber sie könnten so viel erfolgreicher sein, wenn sie das alles nutzen würden. Und so ähnlich ist es hier halt auch, würde ich sagen. Also natürlich kann man immer noch erfolgreich sein ohne KI, aber es geht halt so unfassbar viel mehr.
Ja, und es geht leichter. Ja. Aber das ist ein schöner Übergang, weil dann lass uns doch jetzt nochmal den Blick nach innen richten. Ne? Jetzt war eher extern bei euch unterwegs, Richtung Kunde. Du hast, glaube ich, in einem deiner Posts geschrieben, wenn ich das jetzt hier richtig zitiere, wir steckten in keiner Krise und das war Teil des Problems. Also vielleicht, wenn du jetzt nochmal den Blick nach innen richtest, wie kam es zu dieser Idee, Clarity zu machen und wie habt ihr das intern umgesetzt? Also Stichwort Schutzraumprojekt und so weiter. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr interessant. Ihr wart ja sehr konsequent, zumindest in der Außendarstellung.
Ja, und auch tatsächlich wirklich nach innen. Das war keine Fassade und ich bin auch echt stolz. Das hat richtig cool funktioniert und ich habe selber noch nie in so einem Setting erlebt, an mir selbst, wie wirksam dieses Instrument des Schutzraumprojekts sein kann. Also ich habe das ja schon einige Male umgesetzt in Unternehmen, aber das mal am eigenen Leib in der Intensität zu spüren, war der Hammer. Also kurz zur Geschichte, wir haben, wie eben erzählt, durchaus motiviert durch diese Beobachtung, da wird sich jetzt was tun am Markt und da müssen wir aufpassen und dranbleiben. Einmal dadurch motiviert, aber eben auch durch diese, wie gesagt, wir hatten keine Krise, aber Lars und ich, also ne, mein Mitgründer und ich, haben schon seit, eigentlich muss man jetzt fast seit Jahren sagen, wir wollen irgendwie noch mal mehr Wirksamkeit. Wir wollen dieses ganze Thema der modernen Organisationsentwicklung und Unternehmensführung mit Future Leadership in die Masse bringen. Und das klappt nicht mit einer Ausbildung, die 12 Monate dauert und einige tausend Euro kostet. Das klappt nicht, wenn wir mit einer überschaubar großen Mannschaft ein Unternehmen nach dem anderen beraten. Ne? Das lässt sich nicht skalieren. Und natürlich ist da auch ein kommerzielles Interesse. Ich bin auch Unternehmer und freue mich, wenn wir damit ein gutes Geschäft machen können. Aber es ist auch so dieser Wunsch nach, da muss doch noch mehr gehen. Ne? Und das hat uns getrieben und hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir haben da jetzt eine Idee, die funktioniert, wir haben es erprobt, lass uns Vollgas geben und uns voll darauf fokussieren. Und dann haben wir als erstes eine Inventur gemacht. Wir waren auf Mallorca, Lars und ich, und haben uns da ein paar Tage eingeschlossen und haben eine Inventur gemacht. Was machen wir eigentlich alles gerade so?
Und haben Praktikenputz.
Genau, könnte man als Praktikenputz bezeichnen, wobei es war da dann eher so Projekte und Aufgabenputz, ne? Also nicht so sehr die Strukturen und Managementinstrumente, sondern mit was beschäftigen wir uns eigentlich die ganze Zeit? Und was uns dabei extrem geholfen hat, war eine Idee, die ich aus einem Buch genommen habe, das heißt The Science of Scaling. Kann ich echt empfehlen, das Buch von Benjamin Hardy. Der sagt, ein Ziel ist ein Qualitätsfilter für Entscheidungen in der Gegenwart. Also wenn ich ein sehr ambitioniertes Ziel habe, das eigentlich unrealistisch ist. Also wir haben gesagt, wir wollen unseren Umsatz verzehnfachen in einem Jahr. Und das ist so unrealistisch, dass man unmittelbar merkt, dass vieles von dem, was man heute tut, so nicht weitergemacht werden kann. Weil wenn wir das jetzt so weitermachen und das linear fortschreiben oder sogar unter besten Bedingungen vielleicht eine Verdoppelung, wir kommen niemals auf eine Verzehnfachung. Das ist unmöglich. Das heißt, es wird zu einem knallharten, erbarmungslosen Filter für Entscheidungen in der Gegenwart. Das hat uns echt geholfen. Also das klingt jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie es für euch klingt, das klingt für mich, am Anfang dachte ich so ein bisschen, das abgedroscht ist so ein bisschen so Management-Speak, ne? Aber es war wirklich sehr einflussreich für uns. Wir haben uns wirklich hingesetzt und gesagt, alles klar, wir wollen jetzt wirklich in einem Jahr unseren Umsatz verdoppeln. Was müsste man jetzt alles weglassen, damit wir überhaupt eine Chance haben, dahin zu kommen? Und dann haben wir gesagt, ja gut, diese ganzen internen Projekte, die wir gerade haben, Website Relaunch und so, das können wir schon mal streichen. Dann haben wir sowas wie Vorträge, die wir machen, Lars und ich. Das waren alles noch relativ low-hanging fruits. Wir haben gesagt, okay, streichen wir auch. Wir nehmen keine neuen Vortragsanfragen an. Wir bedienen nur noch das, was wir zugesagt haben. In Person von uns beiden machen wir auch keine Workshops mehr. Also unsere Berater machen weiterhin natürlich die Beratungsmandate, aber wir machen keine Workshops mehr. So, das, und irgendwann kamen wir dann zu dem, wir wussten, irgendwann kommt dieser ganz unangenehme Teil, nämlich unsere Content-Arbeit. Weil da stecken wir halt echt eine Menge Arbeit rein, ne? Also insbesondere Lars und ich. Und wir haben ja jeden Monat veröffentlicht einer von uns ein Newsletter, dann zig LinkedIn-Artikel, Podcast und so weiter und so fort. Eigentlich wussten wir insgeheim, wenn wir da wirklich jetzt einen Durchbruch machen wollen, dann müssen wir da ran. Und dann saßen wir da so und es war so ein cooler Moment, als wir gesagt haben, wir lassen das jetzt einfach. Wir machen jetzt auf absehbare Zeit, machen Respekt. Wir jetzt keinen neuen Content. Und das erst tat das richtig weh, weil das halt wirklich, das ist unser Herzstück, ne? Also wir machen seit 15 ja. Jahren, machen wir Content-Arbeit. Und wir sagen, nee, wir lassen das jetzt. Und das, wir nehmen uns 5 bis 10 Monate, habe ich glaube ich damals geschrieben, auch in dem Beitrag. Und es sind genau 5 Monate geblieben, 5 Monate und 2 Tage, glaube ich. Danach habe ich wieder angefangen. Das war aber jetzt nicht pure Absicht, das ergab sich einfach, weil wir so aus der extremen Fokusphase rauskamen. So, dann haben wir die Hälfte des Teams, die passenden Leute rausgesucht und die Hälfte des Teams gebündelt auf dieses Clarity-Projekt. Clarity hieß es am Anfang nicht, das kam dann später. Und haben mit jedem Tag die gesamte Arbeitszeit nichts anderes gemacht, als uns zu fragen, wie wir das Projekt nach vorne bringen können. Und das war einfach nur geil.
Ja. Gratuliere für den Fokus, den ihr da aufgebaut habt, ne? Weil das erzeugt so ein krasses Ziel, Und das erzeugt krassen Fokus. Und aber da steckt noch mehr drin, ne? Also wie du es ja gerade beschrieben hast, nur das Ziel allein ist nicht das Werkzeug. Das eigentliche ist, die Entscheidungen zu treffen, unter anderem auch unternehmerische Entscheidungen, das halbe Team draufsetzen, ne? Da steckt eine unternehmerische Wette dahinter. Diese Entscheidung dann konsequent zu treffen. Und da sind wir ganz weit von irgendwelchen Zielvereinbarungen, OKR und das ganze Theater, was da gibt, ne? Das ist halt konsequent durchgedacht. Fokus erzeugt Entscheidungen und mit der nötigen Konsequenz daraus. Finde ich mega. Gratuliere.
Danke, danke.
Auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen. Ehrlicherweise, ja, ich fand, das klingt echt ein bisschen abgedroschen. Und ich glaube, man muss noch den Disclaimer davor wegschicken. Du hast es in deinem Post auch beschrieben. Ihr sprecht euch ja auch sehr kritisch gegenüber Zielen aus, ne? Weil Ziele machen blind. Genau. Aber hier geht es darum, ein Ziel zu haben.
Ein Ziel.
Und unrealistisch. Mit der Funktion dahinter, dass es als Qualitätsfilter dient. Ja, ich glaube, ihr hättet auch wahrscheinlich jedes andere x-beliebige Ziel nehmen können. Das wäre jetzt nämlich dann meine Anschlussfrage. Gerade in einer Welt, die ja sehr nach Sinnstiftung schreit, hätte ich jetzt gesagt, warum zur Hölle 10x Umsatz? Also da lockst du doch niemanden mehr hinterm Ofen hervor, ne? Also,
Umsatz,
warum gerade das Ziel?
Ja, Gewinn ist doch das Relevante, ne? Umsatz, ist, wenn die Marge nicht stimmt, ist auch wieder Bläte.
Oder wir wollen die, keine Ahnung, die größte, beste, schönste Champions League Think Tank Europas werden, keine Ahnung. Also,
ja,
also kann man sich ja irgendwas Sinn aufgeladenes ausdenken.
Für mich wäre die einzige Alternative gewesen, das irgendwie in Form von erreichten Menschen zu formulieren, weil das wäre das einzige noch Greifbare gewesen. Und dann hätten wir uns auch fragen müssen, wie nie im Leben können wir mit dem aktuellen Kurs so viele Menschen erreichen. Also müssen wir was ändern. Aber Umsatz war für mich irgendwie so eine Verdichtung oder für uns so eine Verdichtung von vielen Punkten. Also kriegt man damit, wir haben damit die ganze Mannschaft hinterm Ofen hervorgelockt. Auf jeden Fall. Also das war, aber nicht wegen der Zahl, sondern wegen dieser ganzen Entscheidungen, die wir getroffen haben, dazu, ne? Und werden wir das erreichen? Keine Ahnung. Im Moment sieht es nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sein. Also jetzt muss der Hockeystick bald kommen, sonst wird es eng mit dem Ziel. Aber das ist nicht, für mich nicht das Entscheidende. Und das hat das hat auch keiner im Team wird am Ende des Jahres sagen, ach scheiße, wir haben die Verzehnfachung nicht geschafft. Sondern alle sind jetzt schon stolz auf das, was wir in der kurzen Zeit geschafft haben. Und ich will auch, also ganz ehrlich, wir haben natürlich, Martin sagt zu Recht, das war ja auch eine unternehmerische Entscheidung, wir sind damit auch ein Risiko eingegangen. Also wir haben jetzt andere Sachen vernachlässigt, wir haben weniger Beratungsumsätze gemacht in der Zeit, wir haben durch die Content-Arbeit logischerweise auch Leads verloren mit der Zeit. Das ist nicht sofort ausgetrocknet, aber mit der Zeit, wir merken, das nimmt ab. Das kann auch andere Gründe haben, Wirtschaft lahmt und so weiter. Aber also es ist nicht so, dass es jetzt alles kommerziell schon so wäre, dass wir jeden Tag nur noch feiern könnten. Aber das Fundament, das wir gelegt haben, die Geschwindigkeit, die wir aufgebaut haben, das wäre nie im Leben möglich gewesen, ohne diese harten Einschnitte.
Ja, aber ich finde es wichtig, nochmal zu betonen, ne? Dass jetzt nicht, dass hier ein Hörer oder Hörerin auf die Idee kommt, da siehst du, Ziele sind doch wichtig, sondern zu sagen, ein Ziel unrealistisch und wie du schön gesagt hast, es ist vollkommen irrelevant gewesen. Also es war ein Qualitätsfilter. Und Richtig. Ihr habt keine Verzielung drauf gesetzt, ne? Das wäre vollkommen Richtig. In die Hose gegangen, wenn ihr jetzt eure Mitarbeiter incentiviert hättet, im Sinne von, wenn wir am Ende des Jahres nicht 10x haben, dann gibt's aber noch die Hälfte vom Gehalt.
Wir hatten eine interessante Diskussion dazu. Wir haben zwei Vertriebler eingestellt in den letzten Monaten. Und einer von den beiden sagte, sollten wir nicht jetzt mal ein Umsatzziel formulieren, um das zu konkretisieren? Also ein kurzfristigeres, ne? Um das zu konkretisieren. Und Ich erinnere mich, in einem Meeting relativ vehement gesagt zu haben, meine Erwartung an euch, an euch Vertriebler ist, dass wir jetzt so schnell wie möglich lernen, was wir eigentlich für ein Problem mit Clarity lösen, was der Markt uns gerade eigentlich für Antworten gibt und warum er uns diese Antworten gibt und was wir tun müssen, um unsere Leistung zu verbessern. Und dann wird Umsatz von alleine folgen. Also wenn wir jetzt kurzfristig, und das für mich war fast der schönste Bruch mit unserer Vergangenheit. Wir haben früher, ich nenne das immer unsere Fire-and-Forget-Mentalität, wir haben immer Produkte entwickelt, dann haben wir einmal eine riesen Kampagne gemacht und ganz laut getrommelt und gesagt, hier ist das Neue, kauft. Und dann waren wir enttäuscht, dass nicht so viel gekauft haben, wie wir uns das erhofft haben. Und diesmal sind wir komplett anders rangegangen. Wir haben ja immer noch nicht, also das hier ist gerade der erste Podcast, in dem ich darüber spreche öffentlich. Und inzwischen ist es mir auch recht, das zu tun. Aber wir machen nur Direktvertrieb gerade. Also wir haben nirgendwo groß verkündet, was das ist, was das kann, keine Versprechungen abgegeben. Ja, ich mache eine Kampagne dazu gerade auf LinkedIn, um Bogen zu spannen und wieder reinzukommen ins Content-Game. Aber wir wollten ganz bewusst weiter lernen und mit jedem, wir haben so viel Direktkontakt im Moment, ne? Ich spreche jede Woche mit Dutzenden von Unternehmen, um zu lernen, was geht nicht, woran scheitern wir, was sind die Argumente, was sind die Einwände, was sind die Vorwände. Und das haben wir noch nie gemacht, das ist echt großartig.
Ja, super.
Finde ich gut.
Klingt echt gut.
Ja, also für mich zusammengefasst, dieses Ziel, weil wir so gesagt haben, es ist quasi wurscht, sagen wir so, wurscht in dem Sinn, in dem es die Funktion erfüllt. Ne? Also die Frage, was hat das für eine Funktion? Ja.
Richtig.
Und die dann intelligent in das Unternehmen rein zu begleiten, zu steuern, wie auch immer, ja, das ist die Kunst an der Stelle. Und deshalb funktioniert das nicht woanders, ne? Oder kann man auch nicht runterbrechen mit OKRs und so, was sind denn da Unterziele, also was da der Vertriebler gemeint hat, ne? Lass uns das in Teilziele runterbrechen, was heißt denn das, die vier Personen, dann tust du wieder Kollaboration verhindern, ja. Also dieses, man könnte auch sagen, im weitesten Sinne hast du da eine Vision gestiftet. Also das ist eigentlich die Funktion von Vision und in Form von einer konkreten Zahl in dem Fall. Das ist eigentlich die Funktion, die dahinter steckt. Und wenn man die kreiert, dann kann man Fokus erzeugen mit den dazugehörigen Entscheidungen.
Und wie du sagst, das ist so wichtig, ne? Diese dazugehörigen Entscheidungen, die fehlen ja häufig in anderen Unternehmen, wenn die das. Ich muss halt was weglassen. Und wenn immer nur zu schreien, wir brauchen Innovation und ihr dürft ja, nutzt 15% eurer Arbeitszeit, um was Innovatives zu machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das funktioniert nicht. Und dieser Schutzraum, in dem ich als Mitarbeiter mich darauf verlassen kann, dass mir der Rücken freigehalten wird und dass ich nicht zur Verantwortung gezogen werde, weil ich was anderes habe liegen lassen, das ermöglicht ja erst überhaupt den Fokus. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du das nochmal betonst. Es geht nicht nur um die Vision, es geht um die vielen anderen Zutaten, die ich jetzt auch bei LinkedIn gerade ausführe, diese 10 Faktoren, die man eben braucht in dem Schutzraum, damit es was werden kann.
Dann lass uns doch da gleich nochmal reingehen, da haben wir nämlich auch noch ein paar Fragen. Schutzraum, ich meine, was jetzt ein Schutzraum ist und wie der funktioniert, da haben wir auch schon ausreichend Folgen zu gemacht, die können wir gerne in die Shownotes packen. Aber genau, dass du da vielleicht nochmal ein bisschen einen Einblick gibst, weil ich habe zum Beispiel aus deinen Artikeln nicht rausgelesen, was mich sehr interessieren würde. Wer war denn jetzt eigentlich der Schutzraumstifter und wer war der Teamstifter?
Also der Schutzraumstifter sind Lars und ich zusammen tatsächlich, kann man so sagen. Also da wir da beide so entschlossen hinterstehen, ist der Schutzraum quasi noch stabiler. Die Schutzraumfunktion ist voll erfüllt. Beim Teamstifter, ich habe bei meinem letzten Post das nicht hingeschrieben, hätte ich mich ja nur selber irgendwie erhoben. Aber letztlich bin ich der Erkenntnisknoten für dieses Projekt. Das ist quasi, passiert quasi in Personalunion. Und wenn es wesentliche Richtungsentscheidungen gibt und wir uns uneinig sind oder es braucht einfach eine Entscheidung in Gegenwart von Dissens, dann treffe ich die im Moment.
Das finde ich jetzt aber insofern sehr interessant, weil ich würde jetzt einfach mal aus der Außenbeschreibung sagen, sagst du ja über dich selber auch, du leidest ja auch unter dem Shiny New Object Syndrom. Und genau das wolltet ihr ja mit diesem Schutzraum eigentlich kompensieren. Und wenn du jetzt in Personalunion der Schutzraumstifter bist, dann würdest du dich ja gegen deine eigene psychologischen Muster probieren zu schützen, was ich sehr anspruchsvoll finde. Also du brauchst ein Korrektiv, der dich dann auch dabei stoppt im Sinne von, nein, das mache ich jetzt nicht.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Und wir sind auch schon ein paar Mal auf die Probe gestellt worden. Also wir haben zum Beispiel die Essentials, die wir jetzt wieder durchführen, eigentlich schon viel früher wieder durchführen wollen. Und dann kam immer wieder dieser Impuls, ja, lass uns das doch machen, weil wir werden halt relativ oft gefragt, könnt ihr mal die Essentials wieder machen? Und also du hast recht mit deiner Diagnose von mir. Und ich kann nichts anderes sagen, als bis jetzt ist es mir ganz gut gelungen, den Fokus aufrechtzuerhalten. Okay. Das Risiko ist auf jeden Fall da mit meiner Persönlichkeit, keine Frage. Und gleichzeitig gibt es auch andere, die uns da immer wieder dran erinnern. Das ist auch bemerkenswert. Also wenn wir zum Beispiel, was wäre ein gutes Beispiel? Wir haben mit Clarity durchaus noch andere Anwendungsfelder identifiziert. Und das würde jetzt durchaus Arbeit machen in der Entwicklung und auch im Vertrieb, diese Anwendungsfelder auszubauen und da zu investieren. Und da gibt es dann Mitarbeiter, die aufstehen und sagen, Moment mal, lass uns doch bei dem bleiben, was wir haben. Lass uns das doch erstmal vernünftig und erfolgreich skalieren. Und dann können wir immer noch was anderes machen. Also manchmal werde ich da auch erinnert. Ich ausgebremst muss man noch nicht sagen, glaube ich. So schlimm ist es noch nicht. Aber erinnert, sodass ich selber meiner Funktion gerecht werden kann, dass wir fokussiert bleiben wollen.
Das heißt, es gab keine kritischen Momente, in denen der Schutzraum zu brechen drohte?
Brechen nicht. Es gab immer wieder Proben, also wo er auf die Probe gestellt worden ist. Durch die Essentials, durch Vortragsanfragen, die attraktiv waren. Durch zum Beispiel einen Workshop, wo der Kunde gesagt hat, da soll der Poppenbock dabei sein. Also solche Momente gab's, aber das war nie so, dass jetzt der Schutzraum wirklich so richtig zu kippen drohte. Aber wir wurden durchaus immer wieder getestet.
Ja, aber ja. Cool, dass das ja so, würde man sagen, fast reibungslos funktioniert hat. Stark.
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir am Anfang so konsequent waren. Also diese Konsequenz am Anfang hat so viel Momentum aufgebaut, dass es dann viel leichter war, Nein zu sagen, wenn sich irgendwelche attraktiven Gelegenheiten ergeben haben.
Aus der Nummer kommst du auch nicht mehr raus. Also da ist das ist der korrigierende Faktor deine gesamten Mitarbeiter. Ne? Also das kannst du dann auch nicht mehr machen, wenn du sagst, hier großartig Fokus und yeah und tschakka und dann plötzlich machst du genau das Gegenteil. Also das ist nicht verkraftbar. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ne? Also du selber, weil du ein Korrektiv hast von deinen Mitarbeitern und die Mitarbeiter werden sagen, nee, stopp mal. Ne? Das ist so geht's jetzt nicht. Mach ich immer heute. Ne? Ich glaube, das ist schon, normalerweise konstruiere ich auch immer so solche Schutzräume, wo es einen Beobachter gibt. Er schaut, hält denn dieser Schutzraum und den Leuten Feedback gibt, so, hey, jetzt, Moment mal, da ist er aber gebrochen, das müsst ihr reparieren, so, ne? Aber dieser Beobachter, würde ich behaupten, ist das gesamte Mitarbeiterkollektiv, was da wirkt auf dich.
Ja, das stimmt. Wir hatten einen Moment, wo ihr gerade fragt, und zwar haben wir, Clarity nutzt ja auch unseren Beratern sehr viel. Wenn sie zum Beispiel, also mit Clarity in den Austausch über ein Beratungsmandat gehen wollen. Und die Verführung war groß, das jetzt in diese Richtung auszubauen. Also da hätten wir jetzt Multi-Instanz-Fähigkeit gebraucht, um die verschiedenen Beratungsprojekte gleichzeitig dann unter einem Mann, also einem Account, aber wiederum bearbeitbar zu machen und solche Geschichten. Und das war schwer, weil natürlich gab es schon die Stimmen aus der Beratung, die gesagt haben, was ist mit uns? Ne? Also müssen wir jetzt hier für uns selbst sorgen, während ihr da im Clarity-Projekt Vollgas gebt, also die außerhalb des Schutzraums. Und es gab so einen Moment noch relativ am Anfang, wo ich ein bisschen Sorge hatte, das hat uns Clarity auch selber gespiegelt, wir haben es ja auch für uns genutzt, ne? Also das war auch wirklich hilfreich am Anfang, immer wieder erinnert zu werden und gute Fragen gestellt zu bekommen und Gespräche zu suchen und so durch die Hilfe von Clarity. Aber in einer recht frühen Phase gab es so einen Moment, wo ich die Befürchtung hatte, dass wir vielleicht eine Kluft entstehen lassen zwischen dem Normalbetrieb mit der Beratung und der Akademie, die ja auch noch weiter lief, und dem Clarity-Projekt. Und das haben wir dann glücklicherweise gut kompensieren können, dadurch, dass wir dann ja gemerkt haben, dass wir Trainerberater brauchen, so nennen wir die intern, also die sowohl in der Akademie als auch in der Beratung tätig sind, um wiederum für die Clarity-Projekte fachliche Kompetenz zur Verfügung zu stellen. Und so entstand wieder die Brücke zwischen diesen beiden Welten. Und dann haben wir auch selber unser Instrument der Schnittstellensymmetrisierung verwendet, um sicherzustellen, dass wir da nicht auseinanderdriften. Also ne, ist nicht so, dass es alles plain sailing war. Natürlich gab's Momente, in denen wir auf die Probe gestellt worden sind. Und es gab auch sehr frustrierende Momente in diesem Projekt, wo wir ein paar Wochen hatten, wo wir das Gefühl hatten, das trifft jetzt alles nicht auf Resonanz. Die Art, wie wir das pitchen, irgendwie hauen wir damit daneben immer. Also wir scheinen die falschen Argumente zu wählen und hatten dann Sorge, das war so eine Anfangseuphorie und jetzt war es das irgendwie, ne? Und dann haben wir die Kurve wieder gekriegt. Also es gab schon auch echt herausfordernde Phasen in diesem Projekt. Im Großen und Ganzen war es aber, finde ich, ein Lehrbuchbeispiel für Fokus.
Sehr schön. Eine letzte kleine Frage noch, vielleicht mit ein, zwei Folgefragen, aber dann können wir noch in eine andere, vielleicht wieder etwas persönliche Richtung noch abdriften. Und zwar, welches interne Problem hat denn Clarity für euch gelöst? Gab es da was?
Also das, was ich gerade gesagt habe, war großartig. Wir hatten im Januar ein Team-Meeting und haben im Vorfeld des Team-Meetings nochmal so ein bisschen die Gespräche intensiviert und auch nochmal so darum gebeten, lass uns doch auch mal im Diagnosesinne mit Clarity sprechen. Und dann hat Clarity uns für das Team-Meeting, ich glaube, es waren 5 wesentliche Diagnosen verabreicht. Und die haben wir dann, so wie wir es mit unseren Kunden auch machen würden, quasi ausgehangen und sind so durchgegangen und haben sie besprochen. Und das war echt cool, weil das Dinge besprechbar gemacht hat, die so ein bisschen im Untergrund, wo sich so Vorspannungen aufgebaut hatten, unter anderem eben diese Verbindung aus Beratung und Clarity. Zum anderen gab es, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle, weil es dann auch doch sehr persönlich wird. Ich versuche es mal so. Ein Kollege, der sich auch gewünscht hatte, noch mehr im Beratungsprojekt unterwegs zu sein, der aber einfach fürs Clarity-Projekt unverzichtbar war. Ne? So eine persönliche Spannung konnten wir dann auch leichter besprechbar machen. Also es hat uns geholfen, uns als Team zu reflektieren und uns nochmal selber darin zu bekräftigen, was wir tun müssen, um dran zu bleiben und gleichzeitig die kleinen Kollateralschäden, die entstanden sind, nicht unbemerkt liegen zu lassen. Dafür war es wirklich cool.
Ich formuliere es mal anders oder ich stelle nochmal eine etwas provokante These in den Raum. Und zwar, das ist jetzt nicht nur bei Intrinsify so, sondern ich glaube bei allen kleineren Boutique-Beratungen, nehme ich ja schon wahr, dass das sehr an Individuen hängt. Also jetzt konkret in Persona an dir und Lars. Also ich nehme ja mal an, dass Kunden auch vor allen Dingen gerne mit euch beiden zusammenarbeiten wollen und ihr kriegt das ja diesen, weil ihr auch in der Content-Arbeit eben so das Gesicht nach außen seid, das kriegt ihr ja quasi nicht weg. Das haftet einfach an euch, ne? Dieser Kompetenzverdacht. Genau, war das jetzt auch eine Idee, das sozusagen von euch zu entkoppeln?
Ja, auf jeden Fall. Also das war ein Motiv. Wobei ich dazu sagen muss, zum Glück ist es schon so weit, dass wir in der Beratung in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen kein Problem haben, das Projekt an unsere Kollegen zu übergeben. Häufig gehen die potenziellen Kunden, die dann zu Kunden werden, auch gar nicht davon aus, dass wir noch selber operativ Beratung machen. Die denken, okay, das machen eh die Mitarbeiter, die Kollegen. Das geht also, aber ja, in der Akademie ist es natürlich immer noch ein Phänomen und Vorträge und also ohne Frage gibt es eine Abhängigkeit von uns. Ist so, ganz klar. Und ja, die wollten wir unter anderem mit diesem Fokusprojekt reduzieren. Und zur gesamten Geschichte gehört auch dazu, dass in dem expliziten Auftrag des Schutzraumprojekts, also die Hypothese quasi, die wir mal ganz am Anfang formuliert in einem Schutzraumprojekt, steht nicht drin, wir machen mit Clarity in einem Jahr den 10-fachen Umsatz, sondern da steht drin, wir haben eine skalierbare Leistung, glaube ich, haben wir geschrieben, entwickelt, die Abhängigkeit von Lars und Marc reduziert. Also, wenn das nichts geworden wäre, oder wenn das aus irgendwelchen Gründen immer noch scheitert, weil die Adoption dann doch irgendwie plötzlich stagniert, wollen wir trotzdem an diesem Kurs festhalten. Dann wird es was anderes sein. Also ich hoffe, damit beantworte ich jetzt deine Frage. Also ja, das war das Motiv und das versprechen wir uns davon. Noch konnten wir das Versprechen nicht einlösen. Noch ist es im Moment im hohen Maße von uns beiden abhängig. Aber das, denke ich, kann noch eintreten.
Das ist in der ganzen Historie schon auch ein bisschen rausgekommen, wie der Fall jetzt aufgebaut wurde und wie ihr ihn auch kommuniziert habt. Das ist ja ein generelles Problem in sehr personenbehafteter Beratung, ne? Dass einfach Skalierung schwierig wird, weil es eben an den Personen hängt. Ne?
Und nicht nur an uns beiden. Gespannt. Also auch, es ist einfach sackschwer, Berater und Beraterinnen zu finden, die auf dem Niveau Beratung machen können, wie wir das uns wünschen. Und deswegen ist die Abhängigkeit von Einzelpersonen gigantisch groß.
Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich werde es weiterhin neugierig verfolgen und bin gespannt, was daraus wird. Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg damit.
Danke euch. Ja, können wir gebrauchen.
Dann haben wir noch ein paar, also gehen wir mal in einen anderen Bereich rüber, was uns auch noch interessieren würde. Und zwar, so, du bist ja auch für, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung bekannt und ich würde sagen, bist ja auch ein sehr reflektierter Mensch. Welche These hat sich denn bei dir in den letzten, keine Ahnung, 3 bis 5 Jahren so am stärksten verändert?
Es gibt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das in die Kategorie, also die Flughöhe deiner Frage fällt, aber ihr wisst vielleicht, dass ich ja immer sehr kritisch gegenüber Lob mich positioniert habe.
Ja.
Ich muss gestehen, dass meine Meinung dazu differenzierter geworden ist. Also ich bin davon überzeugt worden durch unter anderem ein sehr altes Buch hier von Carnegie, wie heißt es nochmal? How to Make Friends and
Influence Them oder so.
Irgendwie so.
Genau.
Ein Klassiker. Das war ein Einflussfaktor, aber nicht nur das Buch. Ich will es mal so formulieren. Ja, ich glaube daran, dass eine logischerweise überhöhende, infantilisierende und nur aus Machtgründen genutzte Verteilung von Lob extrem toxisch ist. Für eine Organisation, für die, die es ernten, und das nur destruktive Machtmuster stabilisiert, weil ich mich als Mitarbeiter degradiert fühle, weil eine gewisse Abhängigkeit zu meinem Vorgesetzten entsteht und ich merke, dass ich eigentlich fürs Lob laufen muss und nicht für die Ergebnisse der Organisation. Und gleichzeitig muss ich irgendwie auch eingestehen, wir sind nun mal Menschen und so sehr wir uns, also man muss ja schon Zen-Buddhist sein und extrem viel innere Ruhe und Reflexionsfähigkeit aufgebaut haben, um wirklich frei von äußerer Anerkennung werden zu können. Und wenn ein Lob, ich habe dann ja immer den sprachlichen Drahtseilakt vollzogen, indem ich gesagt habe, ja, Dankbarkeit ist okay, aber Lob ist scheiße. Ganz ehrlich, inzwischen denke ich, es ist schon okay, wenn man ab und zu mal sagt, finde ich voll cool, was du da gemacht hast. Das ist einfach geile Arbeit. Ich bin da nicht mehr so hart mit mir selbst und dementsprechend würde ich auch öffentlich meine Position dazu inzwischen korrigieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt in die Flughöhe deiner Frage fällt, aber sowas.
Ja, danke fürs Teilen, ja. Schöne Erkenntnis.
Auf jeden Fall. Ansonsten, wer noch mehr möchte, es gibt ein gutes YouTube, glaube ich. Ich glaube, einen Vortrag, den hast du mal auf der, ich glaube, Tools for Agile, da hast du so ein nettes Schauspiel gemacht, da wo du dich mit deinem früheren Ich unterhalten hast.
Ach so,
das kann
ja,
ich sehr empfehlen. Ja, an das habe ich auch gedacht. Das ist auch sehr nett zu sehen, wie man dann erst so in die Falle geführt wird und dann denkt man, Moment mal, ich sehe es jetzt heute anders. Wer das genießen möchte, kann das auch machen. Wir packen den Link in die Shownotes rein.
Danke, Martin. Ja, das liegt ja schon eine Weile zurück, diese Erkenntnis, aber die war natürlich prägend für mich. Also dieser Schwung von Mensch im Mittelpunkt zu Wertschöpfung im Mittelpunkt.
Dann vielleicht vorletzte Frage für heute. Wir sind ja schon bei über einer Stunde. Wer ist denn aktuell eigentlich dein Lehrmeister? Wir wissen ja, dass Voland lange Zeit zumindest ein Mentor war, vielleicht auch in Teilen heute immer noch.
Absolut, ist er noch.
Aber sind auch noch andere dazugekommen.
Also ich greife immer mal wieder zum Hörer und rufe Gerhard an. Immer mehr einfach, um die Beziehung zu pflegen, muss ich sagen. Aber natürlich ist jedes Mal was Tolles Neues dabei. Ich bin ein großer Fan von Alex Hormozi, habe ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, den Namen. Finde ich auf eine unglaublich ehrliche, authentische, echte Art Sales- und Marketing-Strategien vermittelt. Und ich glaube, so einen Mentor erkennt man ja immer daran, dass man sich selbst fragt, wie würde das wohl ... machen? Und ich frage mich manchmal, wie würde das wohl Alex Hormozi machen in dieser Situation? Und finde die Impulse von ihm sehr bereichernd. Und obwohl er Amerikaner ist, so grounded irgendwie. Also da kann ich viel mit anfangen. Es gibt einen weiteren, das sind jetzt alles nur Leute, mit denen ich keinen persönlichen Kontakt habe. Also mir fällt jetzt gerade keine Person ein, die irgendwie neuerdings in mein Leben gekommen wäre und die mir hilft. Aber ich habe noch einen, dem ich folge, der heißt Dan Coe. Kennt ihr den?
Ja, sagt mir auch nichts.
Schon mal gehört den Namen, aber erzähl mal.
Also, ne, D-A-N und dann Nachname K-O-E, Dan Coe. Und der hat eigentlich als Hauptzielgruppe so die jungen Solopreneure, die irgendwie ein Digital-Business aufbauen wollen, würde ich sagen. Das ist so, oder vor allem eine Personal Brand aufbauen wollen. Das ist eigentlich so seine Hauptzielgruppe. Deswegen ist manches davon, muss ich ignorieren. Aber ich finde seine Impulse einfach großartig und er hat einen super guten Substack, wo schlaue Impulse drin sind zum Leben, zur Content-Strategie, zur Personal Branding. Und er hat auch mich durchaus inspiriert an einer anderen Stelle, was KI-Einsatz eingeht, eben den KI eben eher als Sparringspartner zu nutzen, nicht immer nur als Automatisierungswerkzeug. Und hat deswegen bestimmt auch den einen oder anderen Samen gesät, der jetzt Clarity prägt, würde ich sagen. Die beiden. Ich merke das auch immer daran, welche Newsletter ich tatsächlich lese und welche ich einfach nur abonniert habe, aber eigentlich auch abbestellen könnte, weil sie ungelesen im Postfach bleiben. Die beiden lese ich konsequent.
Sehr gut.
Ja, okay. Hör ich rein. Auch deine Links packen wir in die Shownotes.
Zum Abschluss noch die Frage, was hättest du denn jetzt erwartet, dass wir fragen? Aber wir haben es gar nicht gefragt.
Das ist eine super Frage. Ich habe damit gerechnet, dass wir über, habt ihr auch angekündigt, dass wir über Clarity sprechen und unseren Schutzraum. Nee, ich glaube nicht, dass mir noch was einfällt, was ich erwartet hätte, was ihr mich fragt. Vielleicht noch mehr zu den konkreten Details dieser Clarity-Projekte oder so. Aber ansonsten haben wir vieles abgedeckt in den 1,5 Stunden.
Ja, wunderbar.
Ja.
Danke, schön. Marc.
Marc, tausend Dank für deine Zeit und die super spannenden Einblicke.
Danke euch auch.
Hat mich sehr gefreut. Und wer weiß, vielleicht dann in einem Jahr oder zwei, dann für Runde 3. Die Themen werden uns nicht ausgehen, glaube ich.
Meldet euch einfach. Freue mich drauf.
So machen wir's.
Alles Gute und viel Erfolg für euer Projekt.
Dankeschön. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.